Diesen Rippenteil, den prägen wir uns schon mal ein für den nächsten Sonntag. Aber es ist ja schon beeindruckend. Und in der Tat, vor 25 Jahren oder 20 Jahren, was Jürgen gerade gesagt hat, ist nicht der Einzige, der lebend aus einem Aal rausgeholt, aus einem Wal rausgeholt worden ist. Aus einem Aal wäre er gar nicht erst reingekommen, da wäre ihm das nicht passiert. Horchen kann Jona, das gehört zu seinem Beruf als Prophet. Und so kommt es auch nicht überraschend, was gleich am Anfang in Vers 1 beschrieben wird. Das Wort des Herrn erging an Jona. Was ihm gesagt wird, ist ganz klar und lässt keine Fragen übrig. Der großen Stadt eines feindlichen Landes soll er das Strafgericht Gottes ankündigen. Die Menschen dort haben die Bosheit auf die Spitze getrieben und Gott will nicht mehr länger zusehen. Strafe ist angesagt. Keine gute Nachricht für Ninive, kein Evangelium. Und sogleich macht Jona sich auch auf den Weg, aber in die Gegenrichtung. Horchen konnte er, aber gehorchen wollte er dem Auftrag nicht. Warum? Hatte er Angst, die unbequeme Botschaft im Feindesland auszurichten? Fürchtete er, kalt gemacht zu werden dabei? Das wäre menschlich ja außerordentlich verständlich gewesen und ich vermute, da hat Jona auch unsere Sympathien oder er hätte sie, denn solche Gedanken wären uns ganz sicher auch nicht fremd gewesen in der Situation. Doch Jona selbst nennt etwas später noch einen anderen Grund für sein Verhalten, warum er in die Gegenrichtung marschierte. Er hatte einen Verdacht, dass nämlich in dieser schroffen Drohung Gottes doch eine gute Nachricht, ein Evangelium versteckt sein könnte. Manchmal rütteln Drohungen Menschen ja auf, bringen sie zur Einsicht. Wie nun, wenn Ninive mit seiner Bosheit Schluss machen würde? Wenn es sich möglicherweise zu Gott bekehren würde, dann nähme Gott seine Strafe am Ende zurück. Der Untergang von Ninive hätte dem Hebräer Jona ganz gut gepasst. Dieses Land, von dem Ninive die Hauptstadt war, war nämlich einer der brutalsten Feinde Israels. Und Jona lebte gerade in der Zeit, wo dieses feindliche Land immer mächtiger wurde. Dieser Feind wäre mit einem Schlag erledigt. Jawohl. Soll Gott das doch so machen? Und dass da bloß nicht noch am Ende was dazwischen kommt, etwa so ein kleiner Prophet, durch den Ninive zur Umkehr käme. Vielleicht sagte Gott nein, Jona nein zu Gottes Auftrag, weil er wollte, dass die Gottlosen gottlos blieben und keine Gnade bekamen. Jona kannte seinen Herrn ganz gut. Er ahnte, dass Gott überraschende Barmherzigkeit in Reserve haben könnte. Dein Wille geschehe, konnte der Prophet nur unter Vorbehalt beten. Was, wenn der Wille Gottes Gutes für andere bringt auf Kosten des eigenen Vorteils? Immerhin wäre ja ein Feind Israels verschont geblieben. Theoretisch kannte Jona die richtigen Glaubensbekenntnisse. Den heidnischen Matrosen sagt er ja auf ihr Nachfragen: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Sehr richtig, Jona. Wenn du das theoretisch weißt, wieso versuchst du dann vor Gott über das Meer, das er auch geschaffen hat und hält, zu fliehen? Das ist doch absurd. Theoretisches Bekenntnis und praktisches Leben klaffen auseinander. Ein weiteres Mal bekennt Jona später, wer Gott ist. Ich wusste, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Recht gesagt, Jona. Warum versuchst du als Bote Gottes dann, seinem Erbarmen in den Arm zu fallen? Ob wir das wirklich glauben, was wir glauben, das zeigt sich nicht an den Worten, die wir von uns geben, sondern an unserer praktischen Lebensausrichtung. Vielleicht ist einer der größten Schäden für die Gemeinde Jesu nicht Verfolgung oder Irrlehre oder menschliches Versagen, sondern die bedauerliche Tatsache, dass wir zu selten tun, was wir bekennen und glauben. Wenn die Gemeinde Jesu für die Gesellschaft immer bedeutungsloser wird, liegt es vielleicht nicht unbedingt nur an der kleinen Zahl gegenüber der Gesellschaft, sondern auch daran, dass wir zwar perfekt über Gott Bescheid wissen, aber zu selten danach handeln? Aber ist von uns denn einfach nun nur mehr Gehorsam gefordert, egal ob wir kapieren, was Gott möchte oder nicht? Hauptsache gehorchen, Daumen drauf. Das wäre ja die Situation von Sklaven. Jesus sagt uns aber im Johannesevangelium: Ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Diener. Er nennt uns Freunde. Und zwar deshalb, weil er uns erklärt, weil er uns mitteilt, was sein Vater vorhat, was Gott möchte. Freunde gehorchen, Freunde tun das, was der Freund möchte, nicht blind, sondern weil sie verstehen, was der Freund möchte und sie ihn darin unterstützen. Der Apostel Paulus beschreibt einmal seinen Lebensauftrag, den er von Gott bekommen hat. Und er formuliert das so: Mir liegt alles daran, Menschen zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Also nicht einfach zu einem blinden Gehorsam und basta, sondern zum Gehorsam des Glaubens. Anders ausgedrückt: Vertrauensgehorsam, vertrauender Gehorsam, Gehorsam, der aus dem Vertrauen erwächst, dass uns Gutes passieren kann, wenn wir beten und danach handeln: Vater, dein Wille geschehe. Das richtige Bekenntnis, Glaube ohne Gehorsam, ist wie ein Apfelbaum, der nur Wurzeln hat. Da gibt's keine Früchte. Wenn aber dieser Baum gute Äpfel tragen soll, dann ist es auch entscheidend, dass die Wurzeln im richtigen Boden stecken. Gehorsam, der aus Angst vor Gott erwächst, ist wie ein Baum mit bitteren Früchten. Die Frömmigkeit mancher Christen ist durchaus von Gehorsam bestimmt, aber nicht immer von Vertrauensgehorsam. Manchmal eher von Angstgehorsam, Befehlsgehorsam, Sicherheitsgehorsam. Bevor ich riskiere, dass Gott mir seinen Segen entzieht, gehorche ich lieber, nur um sicher zu gehen. Innerlich überzeugt bin ich nicht. Was Gott von uns möchte, ist Glaubensgehorsam, Vertrauensgehorsam. Wenn Jona solchen Glauben gehabt hätte, solchen Vertrauensgehorsam, dann hätte er seinen Auftrag ausgeführt. Und dann wäre er zuversichtlich gewesen, Gott, der alles geschaffen hat, was er ja richtig bekennt, Gott hat die Fähigkeit, Gutes wachsen zu lassen. Sowohl für das feindliche Ninive als auch für Israel und sogar für Jona selbst. Blinder Gehorsam ohne Vertrauen lässt unsere Gottesbeziehung erstarren in leblosen Formeln. Gott möchte, dass wir auf ihn horchen und dann gehorchen in dem Vertrauen, dass er weiß, was gut für uns ist. Der zweite Punkt in diesem Kapitel ist die Frage, was muss Ninive heute von uns hören? Ninive, eine große, gottlose Stadt, musste von Jona hören, dass sie gottlos war und dass Gott dem eine Grenze ziehen wird. Strafgericht ist ja normalerweise nichts Angenehmes, aber das Gute an einem Strafgericht Gottes ist, er begrenzt das Böse. Er begrenzt damit endlich das Böse, unter dem diese Schöpfung leidet. Die Schlechtigkeit darf nicht hemmungslos wuchern. Dass die Bosheit verschwinden wird, freiwillig oder durch Gottes Strafe, das sollte Ninive damals hören von Jona. Sie wird verschwinden. Die Frage war nur, auf welchem Weg? Wir leben heute in einer Gesellschaft, die Bezeichnung christliches Abendland längst nur noch formal trägt. Was Gott will, welche Werte ihm wichtig sind, danach fragen immer weniger Leute heute. Was muss unser Ninive von uns Christen hören? Sicher wäre es zu billig, als Gerettete den Menschen einfach nur zuzurufen, ihr Gottlosen, Gott wird sich euer Treiben nicht auf Dauer gefallen lassen. Wenn wir unserer Gesellschaft distanziert gegenüberstehen und nur besserwisserisch den Zeigefinger heben, was alles schief läuft, dann sollten wir vielleicht lieber schweigen. Ein kaltherziges, distanziertes Wort würde wohl von niemandem angenommen und echte Umkehr bewirken. Denn dass Gott diese Welt liebt um den Preis seines eigenen Sohnes, das würde in so einer Form wohl auch keiner verstehen. Wir können unserem Ninive nicht einfach sozusagen von oben herab zurufen, diese Gesellschaft wird untergehen. Aber dennoch muss diese Welt die Stimme Gottes hören. Auch bei Themen, die ihr nicht gefallen. Themen, die Gott wichtig sind, aber in der Gesellschaft tabu sind. Nicht einfach. Das war die Situation von Jona. Stehen wir als Christen vielleicht auch manchmal mit einem Fuß schon im Schiff nach Tarsis, weil wir spüren, dass Gott Entwicklung in unserer Gesellschaft in Frage stellt und dass er das durch uns tun möchte und dass das durchaus ungemütlich werden kann, wenn man sich positioniert? Wer redet schon gerne von Wohlstandsverzicht, von militärischer Gewaltlosigkeit, vom Schutz ungeborenen Lebens, von ehelicher Treue, bis der Tod uns scheidet? Mit solchen Themen macht man sich heute durchaus nicht mehr beliebt. Doch wenn wir als Christen schweigen und lieber nach Tarsis fahren, wer erhebt dann die Stimme für das, was Gott wichtig ist? Natürlich müssen wir bei einem aufpassen, nämlich, dass wir uns als Christen nicht gegenseitig ein Bein stellen. Wenn wir sagen, was Gott über unsere Gesellschaft denkt, dann müssen wir auch zugeben, dass wir Dinge und Entwicklungen ganz unterschiedlich beurteilen, auch als Christen. Die Gruppierung verschiedener politischer Meinungen und Standpunkte gehen auch quer durch unsere Gemeinden durch. Und Sympathien für parteipolitische Richtungen gehen ganz kreuz und quer, auch durch Kirchen und Gemeinden. Die einen warten darauf, dass endlich sogenannte linke Themen aufgegriffen werden. Globalisierung begrenzen, Asylbewerber schützen, Rüstungsexporte stoppen. Andere sprechen lieber von konservativen Werten, Schutz von Ehe und Familie, der Skandal der Abtreibungen. Und oft ärgern sich die einen über die anderen, wenn die immer nur von Brennpunkt A reden und nicht zugleich auch von Krisenfeld B und umgekehrt. Und damit kann man sich ganz schnell gegenseitig ein Bein stellen. Wenn wir schon Vielfalt im Denken haben und gesellschaftliche Fragen unterschiedlich bewerten, dann können wir das doch auch als Ergänzung verstehen und einander bewahren vor den Auswirkungen unserer eigenen blinden Flecken. Was muss Ninive von uns hören? Wo sind christliche Stellungnahmen gefragt? Nicht überheblich, sondern abgewogen, aber verbindlich im Ton und klar in der Ansage. Wir werden das nur gemeinsam herausfinden können. Jeder für sich alleine wäre damit wohl überfordert. Dazu ist unsere Welt zu komplex. Aber das können wir durchaus miteinander tun. Sensibel werden für gesellschaftliche Themen in unserer Umgebung und in unserer Welt und miteinander dafür beten und arbeiten, was unser Ninive von Gott hören muss. Wenn wir uns in der Gemeinde immer nur um die Achse unserer eigenen Befindlichkeit drehen, dann gleichen wir am Ende Jona, der in die Gegenrichtung ging, statt nach Ninive. Eine letzte Beobachtung zu diesem Kapitel. Diese Beobachtung zeigt, weshalb wir hoffen dürfen, auch wenn wir manchmal Leute wie Jona sind, denn Gott erreicht sein Ziel trotz Jona, seinem Boten. Gottes Herzenswunsch ist es, und da ist die Bibel ganz eindeutig, die Völker dieser Welt zu erreichen. Damals ausgehend von Israel. Jona hätte der Bote sein können und sollen, wenn er sich nicht unten im Schiff versteckt hätte. Ein Sturm brach los, der selbst hartgesottene Seeleute bis an die Grenzen brachte. Nach gut heidnischer Sitte beteten sie zu allen möglichen Göttern. Bloß keine Gottheit übersehen in der Situation. Wer weiß, wer da vielleicht noch zuständig ist, den wir im Augenblick gar nicht auf dem Schirm haben. Und da lag doch noch unten einer, der war doch kurz bevor wir abgelegt haben, erst an Bord gekommen. Was macht denn der da unten eigentlich? Schläft? Wieso betet der eigentlich nicht mit? Tja, Jona, so ist das, wenn man vor Gott davonläuft. Die Heiden, die Gottlosen, beten so schlecht und recht sie können. Und der Mann Gottes betet nicht. Sie holen ihn rauf und sie merken, dass er das Ziel von Gottes Zorn ist. Er will seine Strafe tragen und ins Meer geworfen werden. Das heißt, Jona will immer noch nicht umkehren von seiner Flucht, sondern er will lieber sterben. Er ist immer noch eingeordnet und eingenordet auf seinen falschen Weg. Dann lieber sterben. Erst trauen sich die Matrosen ja nicht, aber als alles nichts nützt, werfen sie ihn mit Zittern und Zagen über Bord. Als das Meer still wird, packt sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachten ein Opfertier für ihn und machen ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Heiden aus den Völkern beten zum Gott Israels. Nicht wegen, sondern trotz Jona. Diese Heiden hat Gott in dem Moment wenigstens erreicht. Gott lässt seine Absicht nicht durchkreuzen von einem ungehorsamen Boten. Er kommt trotzdem zum Ziel. Jona allerdings bekommt das nicht mehr mit, denn er ist erst einmal außen vor. Nächster Sonntag, da steht sie. Aber Gott bekommt auf einmal die Ehre von Menschen, die ihn bis dahin gar nicht kannten und die ihm ihr Herz anfangen zu öffnen über der Rettung, die sie in dieser Situation erlebt haben. Das Erstaunliche ist, Gott ist nicht an unsere Grenzen gebunden. Unser Versagen kann seine Herrschaft vielleicht eine Weile bremsen, aber niemals dauerhaft aufhalten. An dieser Stelle blitzt hier im ersten Kapitel von Jona etwas auf vom Evangelium. Gott sorgt dafür, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Gott kommt zum Ziel, früher oder später. Die Frage, die wir für uns klären müssen, soll Gott mit uns zum Ziel kommen oder trotz uns? Gehen wir mit ihm oder muss er an uns vorbei handeln, damit sein Ziel erreicht wird, damit sein Wille geschieht? Drei Fragen zum persönlichen Nachdenken am Schluss. Welche Weisung Gottes ist mir eigentlich theoretisch schon länger klar, ich muss sie eigentlich nur noch befolgen? Welche Weisung Gottes ist mir theoretisch eigentlich schon länger klar, ich muss sie eigentlich nur noch befolgen? Zweite Frage, lebe ich im Vertrauensgehorsam mit Gott? Lebe ich im Vertrauensgehorsam mit Gott? Und dritte Frage, wie kann ich vielleicht an einer kleinen Stelle mitwirken, dass Gottes Werte in unsere Gesellschaft eindringen? Wie kann ich vielleicht an einer ganz kleinen Stelle mitwirken, dass Gottes Werte in unsere Gesellschaft eindringen? Amen.